Wall Street oder Europawende, wo liegt 2026 für Kapitalanleger die bessere Story? Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, sagt, wer die USA untergewichtet, unterschätzt den Maschinenraum aus Innovation, Kapitalmarktpower und Gewinnermentalität. Der Kapitalmarktexperte Stefan Schrade kontert, genau diese USA-Übermacht ist zum Klumpenrisiko geworden und Europas Aufholjagd beginnt ausgerechnet dort, wo viele Anleger bislang wegschauen. Auf geht's in den nächsten Finance Fight Club auf Börse TV. Schönen guten Tag, Herr Schrader. Schönen guten Tag, Herr Halver.
Schönen guten Tag zurück.
Ja, hallo. Servus.
Wenn Sie sagen pro USA, was ist für Sie der zentrale Renditetreiber in diesem Jahr? Wachstum, Produktivität, Kapitalmarkttiefe oder etwas ganz anderes?
Die drei genannten Punkte von Ihnen, Herr Kerscher, die stimmen ja schon mal. Amerika ist ein Powerhouse. Wir lassen jetzt mal die Personalie Trump auf der Moralebene mal außen vor. Wir reden ja über wirtschaftspolitische und finanzpolitische Dinge. Es ist eine moderne, eine innovative Volkswirtschaft, definitiv. Wir haben die Hightech-Branche, die doch zu Hause ist, definitiv. Wir haben aber auch sicherlich, gerade auch im zyklischen Bereich, wenn wir an den Russell 2000 denken oder an den Dow Jones, auch sicherlich viele Unternehmen, die davon profitieren, dass ja auch viele Strukturreformen unternommen werden, worunter leider ja Europa nach wie vor mangelt. Also das spricht definitiv dafür, dass Amerika wichtig bleibt. Wir haben nach wie vor, wenn man es auch sieht, es wird gerne in Amerika investiert. Das hat auch mit den Zöllen zu tun. Viele europäische Konzerne sagen natürlich, wir gehen nach Amerika, um die Zölle zu umgehen. Es geht ja auch sicherlich um Fragen wie Energieversorgung zu vernünftigen Preisen, um Netzqualitäten. Es geht darum sehr deutlich, dass man gewisse sozialistische planwirtschaftliche Züge, die das eine oder andere europäische Land ja durchaus dann schon mal vorträgt, diskutiert, in Amerika nicht der Fall sind. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Staat nicht investiert, das machen die Chinesen auch, aber dass man schon marktwirtschaftlich investiert und nicht einfach investiert, um die nächste Wahl zu gewinnen.
Herr Schrader, das sind viele gute Argumente, die für die USA sprechen. Warum sagen Sie dann raus aus den USA?
Naja, wie der Robert da schon gesagt hat, die USA bleiben wichtig. Was ich vor allem sage, ist, sie werden weniger wichtig sein für Börsenanleger. Und man kann vielleicht in den USA auch weiterhin Geld verdienen. Aber ich frage mich, wo verdient man mehr? Und Europa kommt aus einer Phase eines sehr schwierigen Umfeldes und an der Börse wird relative Entwicklung belohnt. Und wenn ich da Europa und USA miteinander vergleiche, dann sehe ich in den USA den hochgedopten Hochleistungssportler, der 15 Jahre Rückenwind hatte, durch Steuersenkungsgeschenke in der ersten Trump-Legislaturperiode, durch eine sehr nette Fed und massiven Rückenwind an allen Fronten und dem Boom des Technologiesektors, der hauptsächlich sich in den USA und China abspielt, haben die USA 15 Jahre im Grunde genommen nach der Finanzkrise extrem profitiert, haben mit den Aktienrückkaufprogrammen, die rund 1 Billion pro Jahr betragen, weitere Kursbeeinflussungen im positiven Sinne gemacht. Es ist einfach alles sehr gut bis perfekt gelaufen, meiner Meinung nach. Und es ist unwahrscheinlich, dass es so weitergehen kann. Der Blick in den Rückspiegel hilft da leider nicht, wenn die nächste Kurve bevorsteht. Und in Europa ist es genau andersrum. Also wir haben eher ein krisengeschütteltes Jahrzehnt. Wir sind durchaus politisch verzettelt, aber der Druck nimmt zu. Das ist das eine. Also ich gehe davon aus, dass man unter dem Druck auch sich relativ besser entwickeln wird. Und das zeichnet sich auch wieder in den Kursbewertungen der Aktien. In Europa haben wir auf wesentliche Branchen im Aktienmarkt 30% und teilweise mehr Bewertungen. Wertungsabschlag, wenn man also die gängigen Gewinnmultiplikatoren sieht. Und wir haben auch, wenn man es relativ sieht, der Anleihenmarkt, das muss man immer im Hinterkopf behalten als Investor, ist eine ganz wichtige Referenzgröße. Und in den USA ist es im Moment so, dass der Anleihenmarkt eine absolut vergleichbare Rendite bringt, wenn man in risikolose Staatspapiere geht, zum Aktienmarkt. In Europa ist das anders. Da ist es so, dass die Aktienanlage sich wirklich noch lohnt und auch, sag ich mal, dem europäischen Gusto entsprechend durch sehr hohe Dividenden auch noch physisch sich lohnt und nicht nur durch Zukunftsfantasien und weiteres Wachstum beflügelt ist.
Es hat eine gewisse Überzeugungskraft. Oder, Herr Halver, ist Europa nicht durchaus in Teilen auch das bessere Paket für Anleger?
Ja, man muss ja unterscheiden, Europa zwischen der Politik und den Unternehmen. Natürlich habe ich auch nichts gegen Europa, genauso wie der Stefan auch nichts gegen Amerika hat. Aber okay, natürlich, diese Schwarz-Weiß-Darstellungen sind natürlich immer sehr interessant, ganz klar. Also ich habe überhaupt nichts gegen europäische Unternehmen, weil die einfach viel fitter sind, weil die einfach ihre Hausaufgaben gemacht haben, weil es da viele Dinge gibt, wo wir auch innovativ sind, gerade im industriellen Komplex. Aber die Politik macht eben keine Bella Figura. Wir sehen das auch in Deutschland, dass eben nicht die Reform, die kommen müssten. Das haben wir nach wie vor als großes Problem. Da kommt eben nicht der Durchzug, ja, wo man das Fenster aufmacht und frische Luft reinlässt. Natürlich gibt es auch die Gefahren in Amerika, aber ich sage ja immer, natürlich ist Amerika auch überschuldet. Die Rentenmärkte, ja, in Amerika angeschlagen, weil die Überschuldung natürlich riesengroß ist. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch die Mutter Natur, die US-Notenbank. Da kann Kevin Warsh noch so sein Falkenkostümchen anziehen und sagen, ja, ist ja für die Unabhängigkeit der Notenbank und er will ja die Bilanz entblähen. Das geht nicht. Also bleibt einfach dieser Schub auch von der Geldpolitik sehr positiv dann für Amerika, wo übrigens auch Europa von profitiert. Machen uns bitte nichts vor. Wenn die Amerikaner nicht laufen, dann wird Europa große Probleme haben zu laufen. Also von daher muss man die Probleme, die Amerika hat, immer ein bisschen, ja, politisch sehen, nach dem Motto, wir lassen es nicht anbrennen, weil damit durch der Systemrivale in China da die Nase vorn hätte, also wird man da weiter unterstützen. Wo ich natürlich jetzt, genauso wie der Stefan, mich freuen würde, wenn Europa sagt, so, wenn die Amerikaner das Klumpenrisiko eben haben mit Hightech oder wenn die eben so rückstark gelaufen sind, dann wollen wir jetzt mal zeigen, dass wir es auch können. Ich sehe ja durchaus, okay, mit Indien will man ein Handelsabkommen machen. Es ist aber doch nicht durch das Parlament gegangen, durch das EU-Parlament. Und wir wissen ja auch, dass Mercosur vom EU-Parlament zumindest ausgebremst worden ist. Da sieht man schon die Chancen, die wir haben. Sie werden nicht genutzt. Ja, Amerika ist gedopt, aber wir weigern uns, legales Doping einzunehmen. Und das sorgt eben dafür, dass viele Investoren sagen, wenn ihr dann Europa so einen Mist baut, auf Deutsch gesagt, und nicht jetzt wirklich mal bereit seid, wie bei Olympischen Spielen zu sagen, wir nehmen jetzt mal hier einfach mal den Federhandschuh auf und versuchen auch mitzugewinnen, dann hat eben Europa ein großes Problem. Es ist nun mal so, wir halten nicht zusammen. Diese 27 EU-Staaten, ja, das ist wie Mückenhüten im Sack, das ist unheimlich schwierig. Die Franzosen kochen die eigenen Süppchen, die Deutschen machen es mittlerweile. Es gibt keinen durchschlagenden Erfolg. Also der Chorgeist, ja, den man bräuchte, der ist einfach nicht da. Die Musketiere, ja, die treten sich gegenseitig ins Schienbein.
So kenne ich ihn denn, Herr Halver. Irgendwann wird der Politikhammer rausgeholt. Hat ja auch durchaus eine gewisse Überzeugungskraft, Herr Schrader. Ist dieser Politikhammer für Sie ein Vorschlaghammer, ein Hämmerchen oder ist der eigentlich insgesamt gar nicht von so großer Bedeutung für Ihre Einschätzung?
Politische Börsen haben kurze Beine. Im Moment sind sie vielleicht ein bisschen präsenter und dadurch auch länger, vor allem weil sich viel im Bereich der Geopolitik abspielt. Ich teile die Einschätzung, dass Europa sich nicht sonderlich geschickt anstellt, also weder geopolitisch noch wirtschaftspolitisch. Allerdings ist es so, dass langfristig bei Aktien die Gewinnentwicklung der Unternehmen die zentrale Einflussgröße auf die Kursentwicklung sind. Und hier haben wir neben der relativ günstigen Bewertung der europäischen Aktien einen weiteren Punkt, den ich langfristig für sehr robust halte, und zwar nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik. Europa hat einen sehr viel größeren Anteil an Export in der Wirtschaftsleistung und hat einen ungefähr doppelt so hohen Anteil an Exporte in Schwellenländer. Und die Schwellenländer kommen auch gerade im Großen und Ganzen gesagt aus einem ziemlich katastrophalen Jahrzehnt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Schwellenländer sich in den nächsten 10 Jahren besser entwickeln werden als in den letzten. Und Europa wird nicht wegen, sondern trotz der Politik sowieso strukturell davon überdurchschnittlich stark profitieren. Und was ich da sehe, ist, dass Trump mit seinem trumpeligen Auftreten nicht gerade dafür sorgt, sich Freunde überall in der Welt zu machen. Kurzfristig wird das Powerplay genutzt, um die Position zu festigen und zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass seit der Rosengartenrede auf der ganzen Welt viele Gespräche laufen hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss oder Vermeidung der USA. Die Unberechenbarkeit wird ihren Preis nach sich ziehen. Und in dem Kontext ist Europa eher ein zahmes Lämmchen, was die Kommunikation angeht, und kann überdurchschnittlich stark davon profitieren. Die Frage ist meines Erachtens nur, wie viel? Ich würde mir auch wünschen, dass man die Situation noch mehr für Europa und auch speziell für Deutschland nutzt. Aber wir haben durch die Art unserer Struktur in der Wirtschaftsleistung und durch den hohen Exportanteil im Speziellen an Schwellenländer einen überdurchschnittlich großen positiven Hebel auf die Entwicklung in den anderen Regionen der Welt. Und die USA, die eh schon unterprivilegiert sind, was den Anteil der Wirtschaftsleistung angeht, machen sich gerade noch ziemlich unbeliebt durch den harten trumpeligen Auftritt, den man ständig zu sehen bekommt.
Das Problem ist ja mal Moral und Sitte auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die wirtschaftlichen Zwänge, die man hat. Natürlich, wenn ich Politiker wäre in Brasilien oder in China oder sonst wo, würde ich natürlich auch diesen trampeligen Auftritt von Trump auch bemängeln oder ihn kritisieren, selbstverständlich. Aber man schaut natürlich auch, was bietet Amerika. Amerika ist der attraktivste Absatzmarkt der Welt, wie ich finde, definitiv. Da möchten alle teilhaben. Ich stelle ja auch fest, dass ein brasilianischer Präsident, der ja nun eher sozialistisch als marktwirtschaftlich unterwegs ist, zwar immer gerne auf die Amerikaner schimpft, aber dann doch gerne Geschäfte mit den Amerikanern macht. Die Inder, genauso, Herr Modi. Ja, kluger Fuchs, sage ich immer wieder, das weiß der Herr Kerscher, sagt ja immer, ich guck, wo kann ich denn einiges mehr holen, ob in China oder in Amerika, aber man ist dann doch bereit, am Ende dann immer gewissermaßen auf Amerika einzuschwenken. Das haben wir jetzt besprochen. Schaffen es einfach nicht in diesen, ja, in diesem Szenario zu sagen, so, wo können wir uns denn jetzt mal attraktiv machen? Und das ist das von mir die genannten Probleme eben. Bürokratie, die Energieversorgung, wer soll denn hier investieren? Also das ist doch verrückt, wenn man hier investiert, wenn man die Alternative Amerika hat. Ja, nochmal, Unternehmen schauen nicht darauf, ist da der Trump in Amerika, ist der moralisch, was macht er da, wie verhält er sich? Natürlich ist das nicht korrekt, wie er sich verhält, das wissen wir alle. Ja, und dann die Bewertungsfrage, naja, die Bewertungsregel, die Fundamentalregel, ich bin ja auch Fundamentalanalyst von Hause aus, natürlich, Herr Kerscher, weil Sie wissen, da kommt auch politische Analyse hinzu. Wenn es so einfach wäre, nach dem Motto, naja, wir sind günstig bewertet, also muss man hier investieren, dann sollte man das machen. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wo die Hoffnung da war, jetzt kommt der im Herzen der Bauer, die Röstlein einspannen, ich spreche mit unserem Bundeskanzler, ja, aber das ist dann eine fruchtbare Saat gewesen, die aus die Erde gebracht worden ist, ja, so die Enttäuschung ist mittlerweile groß. Wir haben Unternehmen, die Europa verlassen, die gehen nach Amerika. Es wird ja deindustrialisiert. Das ist ja kein Hurra-Schrei, um zu sagen, wow. Und dennoch sage ich Europa, und da bin ich bei dir, Stefan, hat natürlich auch ihre Chance, wenn die Unternehmen eben sagen, wir nehmen Sack und Pack mit nach Amerika, können da uns Talente viel besser in die Erde bringen, davon profitieren. Aber so ein autonomer, riesiger Aufschwung in Europa, wo man sagt, wow, jetzt hier, was haben die endlich mal was kapiert, das sehe ich eben nicht. Diese Aufbruchstimmung, die man bräuchte, die ist einfach nicht da. Das kennst du ja auch, Stefan, und du auch, Martin, das wechsel jetzt zwischen du und sie, ist ja egal, ist auch lebendig hier. Wie oft höre ich dann auch von unseren Geschäftspartnern, ich bin ja bei einer Handelsbank, die sagen, was macht ihr in Europa eigentlich da? Mercosur zum Beispiel, ihr mit eurer Debatte hier, die Lohnkosten weiter nach oben zu treiben, was macht ihr mit der Diskussion, man dürfte hier Europa nicht mehr verlassen, dann müsste dann kaputt besteuert werden. Das sind Dinge, wo internationale Investoren sagen, wir sind doch nicht verrückt. Wir sind doch nicht verrückt, wir können doch jetzt dieses europäische Umfeld dann für uns nicht nutzen. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Und Stefan, du hast ja vollkommen recht. Diese Unberechenbarkeit von Trump könnte man jetzt ja nutzen. Aber wir tun es eben nicht. Wir tun es eben nicht. Und das macht die Sache für Europa und transzendenten Bereich in der politischen Debatte auch, um Aktienmärkte mal aus dem Mausloch herauszuführen, so schwierig.
Die reiten sich ja wirklich im Rage, wenn es um die Politik geht. Aber deswegen nochmal den Ball zu Ihnen spielen, Herr Schrade. Sie setzen dem ja vor allen Dingen das Bewertungsthema entgegen. Und dieses Bewertung, die günstigeren Bewertungen spielen für Sie eine größere Rolle als die ganzen politischen Fragen.
Ja, ganz genau. Also es ist kurzfristig so, dass in Europa, anders als man das vielleicht denken könnte, weil wir ja letztes Jahr schon in Europa bessere Erträge an den Aktienmärkten gesehen haben als in den USA. Man könnte jetzt meinen, hier ist schon der Zug abgefahren, aber es ist nicht so. Letztes Jahr ist die Entwicklung der europäischen Aktien vorwiegend durch die Banken und die Rüstungsindustrie getrieben worden. In der Breite ist der Markt immer noch erstaunlich günstig. Und wie gesagt, die Aktienmarktrendite liegt deutlich über den langfristigen Zinsen der Staatsanleihen. Und das, man muss immer sehen, also ich schaue immer, kurzfristig ist es immer viel Emotionen an der Börse, also eigentlich hauptsächlich, also nicht weit von Kaffeesatzleserei entfernt. Und da sehe ich eben so ein, ja, da sehe ich einfach die Unruhe in den USA und die relativ weniger Unruhe in Europa. Und ich sehe das Bewertungsniveau und ich sehe auch, dass im Moment noch mit einer Neuallokation, also einer Verschiebung der Gelder aus den USA, die unattraktiver geworden sind, Richtung Europa und auch anderer Regionen, Schwellenländer, man sehr stark profitieren kann, weil eben so viel Geld in den USA konzentriert ist. Also kurzfristig sehe ich da einfach ein gewisses Momentum und auch noch weiteres Potenzial, weil das letzte gute Jahr hauptsächlich durch diese beiden Branchen, Finanzdienstleister, vorwiegend Banken und eben Rüstung getrieben war. Mittelfristig ist es die Wechselwirkung zum Zins, was ich eben schon sagte, in den USA, Aktienmarktrendite liegt, wenn man es großzügig anschaut, auf Niveau der 10-jährigen Staatsanleihen in den USA. Man hat also im Grunde genommen kein Renditepremium zu erwarten gegenüber der risikolosen Anlage. Bestes Beispiel für jemanden, der seinen Kopf einschaltet und das für sich entsprechend einsetzt, ist Warren Buffett mit seinen fast 400 Milliarden geparktem Geld. Die Leute sehen darin Crash-Prophezeiung, die sehe ich definitiv nicht, sondern ich sehe, dass der Mann seinen Kopf einschaltet. Warum soll ich in einen Aktienmarkt investieren, der rekordhoch bewertet ist, wenn ich die gleiche Rendite ohne Risiko bekomme mit langlaufenden Staatsanleihen bei knapp 400 Milliarden Cash-Reserven, bei etwas über 4% Zins, immerhin 16 Milliarden risikoloser Gewinn. In Europa ist das anders. Man kriegt wirklich noch einen Mehrwert für seine Aktienanlage und, wie ich schon erwähnte, mit einer entsprechend hohen Dividende, was mehr zum europäischen Geist passt. Und wir haben diese ganzen Dopingmaßnahmen, die es in den USA gibt, noch gar nicht genutzt. Und langfristig ist eben ausschließlich, das ist meine feste Überzeugung, die Gewinnentwicklung der Unternehmen entscheidend für die Kursentwicklung. Und da ist einfach mehr Aufwärtspotenzial in den europäischen Aktien als in US-Unternehmen. In den US-Unternehmen läuft es meiner Meinung nach im Rückspiegel betrachtet perfekt. Ja, es gibt einige Gelddruckmaschinenunternehmen in den USA mit anhängiger Technologieabteilung, bei denen ist einfach alles perfekt gelaufen. Und auch jetzt ist es gerade so, dass noch alles perfekt läuft. Der Aktienmarkt ist so robust und unheimlich stark. Das ist meine feste Überzeugung, weil im Moment die Refinanzierung über den Anleihenmarkt so extrem einfach ist und außerordentlich gut funktioniert. Und auch da ist dieser perfekte Rückenwind in den USA ein bisschen fragiler. Nicht im Moment, aber mit Blick nach vorne. Es kann eigentlich nicht besser werden als im Moment. Und deswegen sehe ich da ein weiteres potenzielles Störfeuer. Also es ist die Kombination. Und die, also man kann vielleicht als Anleger auf Sicht so von 3 bis 5 Jahren Glück haben, wenn Trump abgelöst wird, neue Hoffnung aufkeimt, dass die USA wieder auf den Pfad der Tugend sozusagen zurückkommt. Vielleicht gibt es dann ein bisschen zwischenzeitlichen politischen Rückenwind. Aber im Grunde genommen sehe ich wenn man kurzfristig schaut, 1 bis 3 Jahre und ganz langfristig 7 Jahre plus, sehe ich Europa relativ klar vorne und eigentlich sehe ich auch keine Veranlassung, sich für diesen mittleren Teil in den USA überproportional zu engagieren. Man muss ja auch immer sehen, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch, aber ich würde die Gewichtung definitiv umkehren und nicht so, wie es die meisten machen, 2 Drittel allen Geldes in den USA zu investieren und Europa zu vernachlässigen. Ich würde es, wenn, dann eher andersrum sehen, aus den genannten Gründen.
Ja, Herr Halver, sehen Sie das grundsätzlich anders? 2 Drittel des Geldes in den USA investieren und ich möchte das mit einer Frage verbinden, über die Sie sich bislang noch nicht aufgeregt haben, nämlich die US-Staatsverschuldung, diese immensen US-Staatsschulden und Zinslasten. Warum sollte der Markt das dauerhaft wegstecken, ohne dass es irgendwann mal über höhere Renditen oder einen schwächeren Dollar zurückschlägt?
Ja, wir in Deutschland, wir haben ja dieses Stabilitätsgen schon mit der Muttermilch aufgenommen. Wir regen uns über Verschuldung immer auf. Sind wir aber ehrlich, ohne diese dramatische Verschuldung der Amerikaner wären die wahrscheinlich gar nicht auf den Mond gekommen, hätten gar nicht Hightech so entwickelt, hätten gar nicht die neuen Technologien entwickelt. Das hört zuweilen auch dazu. Die Amerikaner sagen immer, Verschuldung ist der Highway, auf dem die Konjunktur läuft, auf dem das Wirtschaftswachstum läuft. Das kann ich auch sofort verstehen. Dann wissen wir auch Trump, ja, er ist natürlich dann vielleicht schwierig mitunter. Bin ja hier nicht in der Rolle, Trump verteidigen zu müssen, aber wir wissen ja auch, Trump always chickens out. Wenn es hart auf hart kommt, hört er schon auf den Aktienmarkt, dann ist er auch bereit, dann einzukehren. Also Grönlandbesetzung, da spricht jetzt keiner mehr von. Ja, ich meine, wir können uns mal schön empören hier in Europa. Und Amerika hat natürlich dann auch sicherlich nicht unbedingt die sichersten Anlagen, wenn man über Staatspapiere spricht, die da mein Dafürhalten nicht bonitätsgerecht verzinst werden und von der Inflation her auch nicht. Inflation in Amerika ist sowieso schön. Das ist ja ein Argument zu sagen, weil das so ist, ist der Aktienmarkt natürlich in Amerika immer noch attraktiv, weil die Inflation das ja alles hebt. Das ist ja unheimlich wichtig, dass man das auch hat. Mein Problem ist ja immer, ich habe ja nichts gegen Europa grundsätzlich. Ich würde mir das ja wünschen, dass wir hier in Europa irgendetwas machen. Aber Amerika hat natürlich neben dem Hightech-Sektor auch natürlich die Industriewerte im Russell 2000 und im Dow Jones. Die sind da nun günstiger bewertet. Wobei ich sagen muss, ich bin nie ein großer Freund von Bewertungen gewesen. Denn wenn die Bewertung ein Grund wäre, dann wären ja alle Bewertungen weltweit einigermaßen gleich. Dann müsste man ja alles in Europa kaufen. Passiert aber nicht, sobald man ja auch sagen muss, wenn Bewertungen niedriger sind, hat das ja vielleicht auch einen Grund. Ein Premiumfall kostet ja auch mehr, ein Kleinfahrzeug, ja, wo die Bremsen alle paar Wochen restauriert oder renoviert werden müssen oder repariert werden müssen. Das muss man ja auch sehen. Warum ist ein Markt teurer? Ist teurer, wenn man sagt, da passiert noch was. Und gerade die Hightech-Entwicklung. Amerika wird das erste Land sein, das natürlich von der Produktivität, von der Effizienz seiner Hightech-Werte auch profitieren kann. Und damit würden ja auch dann Gewinne besser reinkommen. Damit würden dann auch Bewertungen sicherlich relativiert in ihrer Höhe. Das darf man eben auch nicht vergessen. Immer, es ist immer derselbe Punkt, auch hier ist im Gespräch mit uns dreien. Immer wenn ich dann die Argumente dann gegen Amerika höre, dann sage ich, ja, und was macht denn Europa jetzt? Ist denn bereit, mit dem Finger in die Wunde zu sagen, so, jetzt tue ich euch mal weh. Nein, das machen wir eben nicht. Also von daher bin ich der Meinung, sollte man nach wie vor Amerika, und die Frage ist letztendlich zum Antworten, Herr Kerscher, auf jeden Fall dabei sein, definitiv, aber auch nicht die Europäer vergessen. Aber es wäre falsch, Europa nach vorne zu setzen, weil man sagt, die Amerikaner, die sind jetzt toll gelaufen, jetzt muss da mal eine Pause kommen. Sie machen ja weiter. Es wird ja weiter dafür gesorgt, dass sie diese Führungsrolle haben. Und gerade im Vergleich zu China, sie arbeiten ja dran, dass sie den Chinesen das Wasser weiter abgraben, auch im Hightech-Bereich. Das hat eine Regierung Biden nicht gemacht oder frühere Präsidentschaften. Das heißt, Amerika hat hier die Nase vorn. Und ich möchte ja wie bei der Formel 1, ich möchte vorne sitzen, die Pole Position haben. Und dennoch, das ist immer die konziliante Art von mir, die Herr Kerscher natürlich kennt, habe ich ja nichts gegen die Europäer, wenn sie eben in Amerika ihre Talente dann eben nutzen, aber eben nicht in Europa. Aber dass Amerika hier einfach die Pioniere im Kapitalismus bleiben, das sehe ich definitiv, weil Europa noch einmal, das ist langweilig zum dritten Mal zu sagen, aber wir machen unsere Hausaufgaben nicht.
Wiederholen Sie sich gerne, Herr Halver, es ist mir immer eine Freude. Herr Schrader, also die Kernaussage war von dem, was gerade Herr Halver gesagt hat, und die Frage geht an Sie, Herr Schrader, hohe Bewertungen sind auch ein Beleg für eine hohe Innovationskraft von Unternehmen. Übertreiben Sie es nicht ein bisschen mit der ganzen Bewertungsfrage? Gut, nochmal. Übertreiben Sie es nicht ein bisschen auch mit der Bewertungsfrage? Denn so wie Herr Halver gerade gesagt hat, ist ja eine hohe Bewertung auch ein Ausdruck davon, dass eine Wirtschaft eine hohe Innovationskraft hat.
Ja, verstehe, alles klar. Freudsche Fehlleistung. Das Wort übertreiben im Kontext mit meinen Aussagen, das konnte mein Hirn nicht verarbeiten. Nee, ist wichtig, dass man zwischen effizient und effektiv unterscheidet. Und hohe Bewertung, wenn wir das mal vergleichen mit einer hohen Geschwindigkeit bei einem Rennwagen, entsteht natürlich hauptsächlich, wenn man auf der geraden Strecke fährt. Und das ist das, was ich eben für die USA sehe mit dem Blick in den Rückspiegel. Die USA hatten jetzt ein perfektes Umfeld für ihre Art, Geschäft zu machen, für ihre Art, mit Wirtschaft umzugehen. Es gab die Möglichkeit, enorme Kredithebel einzusetzen, sich langfristig gesehen ziemlich günstig zu refinanzieren. Der Anleihenmarkt prosperiert sondergleichen. Die Stimmung ist zugunsten der Aktien. Kaufprogramme wurden und werden kritiklos durchgewunken. Und das ist für mich, also diese Rahmenbedingungen, dann 2018 10% Unternehmenssteuersenkung, zack, nochmal 10% mehr Free Cashflow in den Unternehmen, einfach von Trump geschenkt. Das ist einfach alles perfekt und das ist für mich sehr effizient. Und da bin ich bei Herrn Halver quasi übersetzt jetzt mal in mein Bild, dass dann die Höchstgeschwindigkeit oder die Hochgeschwindigkeit, die man erreichen kann, ist natürlich groß. Aber das ist für mich eben die gerade Strecke, auf der man durchbeschleunigen kann. Effektivität ist was anderes und die kommt eben, wenn die Kurven anstehen, die nächsten. Und nun ist es so, wir haben es letztes Jahr im April gesehen und ich war da sehr überrascht und habe das auch in meinen Investoren-Updates entsprechend kommentiert. Normalerweise ist es so, wenn die Wirtschaft Probleme hat, mischt sich die Politik ein, um die Wogen zu glätten und als rettender Anker sich einzubringen. Letztes Jahr im April war es so, alles war perfekt. Wir waren auf der geraden Strecke und die Politik hat auf einmal zu Problemen geführt. Und seither wiederholt sich dieses Bild, auch wenn der Taco-Deal von Trump sich inzwischen etabliert hat. Und was ich eben sehe, ist der Blick in den Rückspiegel. Und das ist wahrscheinlich Zweckoptimismus. Aber ich finde das schlauer, wie beim Auto, ist die Frontscheibe größer als der Rückspiegel, zu gucken, was kommt auf uns zu und welche Kurven und welche Unwägbarkeiten kommen auf uns zu. Und da ist Effektivität gefragt. Also nicht Effizienz am schnellsten von A nach B, sondern Effektivität im Sinne von an die Situation anpassen. Und ich würde eben in einem Umfeld, in dem wir sind, auf die Bewertung achten. Das sind für mich eben, wie robust ist etwas aufgestellt? Wie sehr ist man darauf angewiesen, dass dieses fein orchestrierte Zusammenspiel dieser diversen Dopingmaßnahmen und Marktrahmenbedingungen weiterhin so perfekt läuft, damit die Maschine weiterlaufen kann? Was ich aber möchte, ist, ich möchte ja beschleunigen. Ich möchte quasi aus der Kurve kommen für Investoren und beschleunigen. Und da sehe ich eben in tatsächlich etlichen Bereichen der Welt und zuvorderst Europa deutlich mehr attraktive Möglichkeiten, weil wir effektiver agieren werden.
Also ich möchte diese lebendige Fragerunde jetzt nochmal zu einer kurzen Abschlussrunde bringen. Die ist deswegen so lebendig, dass wir oder Sie zwischendurch auch gar nicht mehr gemerkt haben, ob Sie sich jetzt duzen oder siezen oder es genau dazwischen, nämlich da, wie Sie es gemacht haben. Meine kurze Abschlussfrage, erstmal an Sie, Herr Halver, kurze Abschlussfrage bzw. kurze Abschlussantwort, auch ich weiß, dass es Ihnen schwerfällt. Pro USA oder pro Europa, wie sollen sich der Anleger aufstellen? Und dann, Herr Schrader, Sie haben es schon teilweise beantwortet, auch diese Frage nochmal an Sie.
Also wichtig ist nach wie vor zu erkennen, Börsen, das sind, sage ich immer wieder, kalte Christen. Ja, da geht es nicht um Moralvorstellung, geht es nicht darum, was ein Präsident macht, der ja tatsächlich immer wieder zurückrudert, sondern wie kann man Geld verdienen? Wie macht man Kursgewinne? Wie macht man Rendite? Das ist die klassische Frage. Alles andere darf man den Börsen nicht unterstellen. Wir haben die Staatsverschuldung in Amerika, die dramatisch ist, aber die wird nie hochgehen, weil zur Not eben Mutter Natur die Fed eingreift und es sein muss, auch Staatspapiere kaufen wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche ist, bin ich doch christlich, ja, an den Aktienmärkten. Also die Angst muss man dann definitiv nicht haben. Die Talente, die wir haben, die werden von Unternehmen auf der mikrokosmischen Ebene genutzt, aber nicht von der Politik. Das handicapt uns in Europa schon mal sehr, sehr stark. Und bevor viele da investieren, gehen sie in die Schwellenländer. So, also von daher würde ich sehr klar sehen, lassen wir nach wie vor Europa im Depot, trotz dieser Entgleisungen, die sich ein gewisser Mensch im Weißen Hause offensichtlich erlaubt, sind die Aktienmärkte ja durchaus wunderbar gelaufen. Und die noch einmal, das muss man noch wiederholen, Hoffnung alleine macht eine Börse nicht satt. Die Hoffnung hatten wir nach der Bundestagswahl, dargeboten wird es nicht mehr. Und wenn ich da Brüssel schaue, was im Parlament besprochen wird, was die europäische Politik macht, was sie an staatswirtschaftlichen, planwirtschaftlichen Maßnahmen verkündet, dass das nicht zu einem Börsenaufstieg gewaltig ist. Also bitte Amerika nach wie vor nicht vergessen.
Also im Prinzip Ihre Empfehlung pro USA zwar, aber Europa im Depot nicht vergessen, wenn natürlich, ich das so richtig
zusammen... Wenn Sie Europa leider nicht produzieren, das ist ja leider unser Handicap, dann muss man Europa auch natürlich mit dabei haben, gerade im zyklischen Bereich.
Vielen Dank erstmal an dieser Stelle an Sie, Herr Halver, das klassische Gegenbeispiel für kurze Antwort. Ich will es bei Ihnen probieren, Herr Schrader.
Herrlich. Wie der Robert gesagt hat, Hoffnung, ja, ich sehe es aber tatsächlich genau andersrum. Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen, sage ich immer. Oder Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung. Es ist so, dass der US-Markt sehr viel mehr Hoffnung und Fantasie bedarf als europäische. Wenn man in Europa auf die Kursgewinne wartet, die überproportional groß sein werden zu den USA, bekommt man eben völlig hoffnungsbefreit über 3% Dividendenrendite und kann sich physischen Geldflusses erfreuen, während man auf die Kursentwicklung wartet. Die meisten haben im Depot ungefähr 2/3 US-Aktien, der Rest verteilt sich auf die Welt. Meine klare Empfehlung ist, wer denn unbedingt ein konzentriertes Portfolio haben will, der sollte es doch eher andersrum machen. Dann pack doch lieber 2/3 nach Europa. Du hast das Währungsrisiko nicht. Das darf man immer nicht vergessen. Ich habe in der Finanzmarktkrise für knapp 1,60 Wechselkurs Deals in den USA gemacht. Na, wir stehen heute ungefähr bei 1,20. Also da ist eine zusätzliche Risikokomponente drin. Wir haben ja hier, Sie haben hauptsächlich, Herr Kerscher, sagen wir deutsches oder Dachregionenpublikum. Darf man nicht vergessen. Viele haben das schon aus den Augen verloren. Naja, long story short. Europa, Hauptgewicht, Zweithauptgewicht, Schwellenländer. Und natürlich können die USA was haben, vor allem im Technologiebereich und bei den Small- und Midcaps, die der Robert auch schon angesprochen hat, sollte man sich eher umschauen. Sicherlich nicht bei den großen Namen, die teilweise absurde Bewertungen haben. Ein 30er Kurs-Gewinn-Verhältnis der Top 10 Positionen im S&P 500 sind meines Erachtens vollkommen unattraktiv.
Okay, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Über die Frage, wo liegt für Kapitalanleger die bessere Story, in den USA oder in Europa, habe ich diskutiert mit Robert Halver, dem Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, und Stefan Schrader, Kapitalmarktexperte. Wie gesagt, es war ein sehr lebendiges Gespräch und ich weiß mittlerweile selber nicht mehr, ob ich Sie siezen oder duzen soll. Vielen Dank an dieser Stelle, die beiden Herren.
Danke, Herr Kerscher, auch. Danke, Robert.
Danke, Stefan. Danke, Herr Kerscher. Macht denn wie auch immer. Bleiben Sie im Aktienmarkt treu. Ob Amerika, Europa, bleiben Sie im Aktienmarkt bitte treu. Aber trotzdem, bitte Amerika nicht vergessen.
Und das Schlusswort kriegt ja auch noch der Herr Halver.